Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch.
Mit Susanne Führer und zu Gast ist Professor Dr. Dagmar Schulz. Als Aktivistin, als Wissenschaftlerin und als Verlegerin seit Jahrzehnten engagiert in der Frauenbewegung. Herzlich willkommen, Frau Schulz.
Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben gerade so skeptisch die Augenbrauen gehoben, als ich Ihre akademischen Titel genannt habe. Gefällt Ihnen das nicht?
Ja, also ich finde es immer ein bisschen unangenehm, mit Professor tituliert zu werden. Ich weiß nicht, ist nicht so das Selbstbild, mit dem ich nach außen hin rumlaufe.
Sie hören die Sendung Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur, heute mit der Soziologin Dagmar Schulz, Professorin im Ruhestand, das darf ich doch noch erwähnen. Ne? Und würden Sie von sich sagen Feministin?
Ja, würde ich sagen, ja.
Gehen wir mal gute 40 Jahre zurück, in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts also, nach Westdeutschland, genauer nach West-Berlin. Sie, Frau Schulz, waren damals beteiligt an der Gründung des, ich glaube, es war das erste, des feministischen Frauengesundheitszentrums Berlin. Was war das für eine Aktion? Warum haben Sie das gemacht?
Ich war zu der Zeit nach Berlin zurückgekommen und bin in die 218-Gruppe, sogenannte 218-Gruppe, im Frauenzentrum eingestiegen.
Also Paragraph 218.
Da ging es um Schwangerschaftsabbruch. Und zur gleichen Zeit waren zwei Frauen aus den USA gekommen, vom feministischen Frauengesundheitszentrum in Los Angeles, und hatten die Selbstuntersuchung präsentiert. Selbstuntersuchung bedeutete eine vaginale Untersuchung mit einem Plastikspekulum, einem Spiegel und einer Taschenlampe. Die Frauen hatten das entwickelt in den USA aus dem Bewusstsein und der Erfahrung heraus, dass Frauen gewöhnlich diesen Teil ihres Körpers nie selbst zu sehen bekommen, dass jedoch viele Männer und auch einige Frauen, soweit es Gynäkologinnen gibt, und Studierende dort hineingucken, besonders wenn die Frau schwanger ist, aber auch natürlich, wenn sie für Untersuchungen zum Gynäkologen gehen muss.
Aber das war natürlich so politisch eingebettet, so eine Idee der Selbstermächtigung stand ja
das
dahinter.
War eine
Man
Idee
guckt sich ja auch nicht so häufig in die Ohren, aber das war ja das Ziel.
Nein, da ging es darum, dass Frauen eine Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper erlangen wollten und das nicht Ärzten und der Medizin, der Schulmedizin zu überlassen. Und da waren natürlich die reproduktiven Anlagenfähigkeiten von Frauen waren eine zentrale Frage, weil es ging ja auch um die Probleme der Verhütung und es ging um die ganze Frage, dass Frauen selber bestimmen sollten, wann und ob sie Kinder bekommen und die Fähigkeit haben sollten, das selber mehr mit zu kontrollieren.
Und man sollte vielleicht noch mal daran erinnern, dass die 70er Jahre in der Bundesrepublik, das war ja so die Hochzeit, die Anfänge der westdeutschen Frauenbewegung. Ich glaube, das war, ich habe nochmal nachgeguckt, 1971, dieses Sterntitelbild, wir haben abgetrieben.
Genau, ja.
Also die Auseinandersetzung mit Paragraph 218, die Demonstration mit dem Motto, mein Bauch gehört mir. Die Emma wurde gegründet 1977, die Zeitschrift, es gab Frauenkneipen, Frauenbuchläden und so weiter. Also in diesem Kontext siedelte sich das dann an, auch dieses Frauengesundheitszentrum.
Ja, es war durchaus eine Aufbruchstimmung. Und die Selbstuntersuchung und die Selbsthilfebewegung, die sich daraus entwickelt hatte, hat also wirklich ganz schnell große Kreise gezogen. Wir haben nach einem Jahr Arbeit mit der Selbstuntersuchung, wobei es dann auch darum ging, sich zu beobachten und zu gucken, wie man selbst sich behandeln konnte. Also wir haben dann Methoden entwickelt, wie zum Beispiel Pilzerkrankungen mit Joghurt oder Trichomonaden mit Knoblauchzehen behandelt werden konnten. Das klingt etwas merkwürdig, aber interessanterweise habe ich ungefähr 20 Jahre später ein Rezept gesehen, was eine Gynäkologin einer Kollegin verschrieben hatte, eine Knoblauchzehe einführen und alle 24 Stunden ersetzen. Also es hat Schule gemacht, bei der Schulmedizin auch. Und diese Methoden haben wir alle festgehalten und haben die in dem Buch Hexengeflüster Frauen greifen zur Selbsthilfe veröffentlicht. Das kam 1976 raus und wir haben gleich ungefähr 10.000 Kopien verkauft. Und es bildeten sich Selbsthilfegruppen in allen möglichen Städten und Orten in Deutschland. Also es war wirklich eine Bewegung, die auch international war. Zur gleichen Zeit bildete sich in Genf ein feministisches Frauengesundheitszentrum. Und es gab internationale Konferenzen in Rom und Hannover.
Was war denn Ihre Rolle, Frau Schulz? Was haben Sie genau gemacht?
Meine Rolle war auch ein bisschen bestimmt dadurch, was ich vorher gemacht hatte. Ich hatte nämlich in Puerto Rico gearbeitet und war dort in den Armutsbekämpfungsprogrammen aktiv, angestellt als Auswärterin des Programms und war zuständig für Familienplanung. Und das war in den 60er Jahren eine ziemlich brisante Geschichte, weil nämlich in Puerto Rico die Pille an den Frauen erprobt wurde. Und die ersten Frauen, die an der Pille gestorben sind, waren Puerto Ricanerinnen. Die Pille war damals einfach viel zu hoch dosiert in den Anfängen. Und gleichzeitig, was dort auch lief in Puerto Rico, war, dass Frauen ohne ihr Wissen, wenn sie im Krankenhaus waren wegen irgendeiner Operation, sterilisiert wurden.
Und welche Lehren haben Sie daraus jetzt gezogen für Ihre Arbeit in West-Berlin?
Ja, für mich war das dann ganz wichtig zu sehen, wie Frauen behandelt werden, wie Frauen über Frauen bestimmt wird und insbesondere auch, wie es Frauen, wir würden es im Englischen sagen, Women of Color, Puerto Ricanerinnen, wie es denen erging.
Sie haben gerade das Buch Hexengeflüster erwähnt. Ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es wirklich so eine Zeitreise ist, nicht? Damals ging ja auch so darum, die Hexe umzudeuten. Mhm. Also alle diese, die Frauenbewegung als frauenfeindliche Klischees empfand, positiv umzudeuten. Sie haben auch sich an der Gründung eines Verlages auch beteiligt. Frauen selbst Verlag hieß der damals. Inzwischen heißt der Orlando Verlag. Das war ein Verlag, der nur Frauen verlegte. Warum fanden Sie das damals notwendig?
Zu der damaligen Zeit war es wirklich schwierig für Frauen, ihre Titel veröffentlicht zu bekommen. In den großen Verlagen gab es eine kleine Anzahl von weiblichen Autoren. Es hat sich geändert, obwohl sich es auch noch nicht grundsätzlich geändert hat. Und wir haben einfach viele Texte gehabt, wir haben ja auch viel übersetzt, die keine Chance gehabt hätten, im großen Verlag angenommen zu werden. Und darum haben wir beschlossen, dass wir die veröffentlichen. Es hieß zunächst Frauen selbst Verlag, weil es Titel auch waren, die wir selber verfasst hatten. Also ich hatte zwei Bände verfasst zu Sexismus in der Erziehung. In Anführungsstrichen, ein Mädchen ist fast so gut wie ein Junge. Dann gab es, wie Frauen verrückt gemacht werden, über die Psychiatrisierung von Frauen. Also es waren Titel, die nicht gängig gewesen wären im großen Verlag. Und ja, das hat sich dann ziemlich schnell erweitert. Ne?
Dagmar Schulz ist zu Gast im Gespräch, eine Pionierin der deutschen Frauenbewegung, Mitbegründerin des ersten feministischen Frauengesundheitszentrums und des Frauen-Selbstverlages. Im Gespräch ist weiterhin Dagmar Schulz, eine Frau, die sich als politische Aktivistin wie auch als Wissenschaftlerin für die Rechte von Frauen eingesetzt hat. Und Sie sprachen gerade von Sexismus in der Erziehung, Frau Schulz. Sie selbst sind ja Jahrgang 41, also wo das ja nun wirklich gang und gäbe war. Wie sind Sie eigentlich aufgewachsen?
Ich bin in einer Familie von Frauen aufgewachsen, also meine Mutter, meine Großmutter und meine Schwester. Und ja, bin hier in Berlin aufgewachsen. Wir hatten ein Haus, was meiner Großmutter gehörte, was aber während der Nachkriegszeit voll besetzt war von Menschen, die dort eingewiesen wurden, sodass wir, als wir aus dem Spreewald, aus der Evakuierung zurückkamen, auf dem Boden erstmal gewohnt haben. Und im Garten haben wir Gemüse angepflanzt und ja, das war so die Anfangszeit. Das Haus war immer ein Open House. Meine Mutter hat alle meine Freundinnen und Freunde begrüßt und die konnten auch auf dem Balkon bei Vollmond übernachten. Und also es war sehr gesellig in dem Sinn. Und was nochmal besonders für mich war, war, dass meine Schwester geistig leicht behindert war und dass die Familienverhältnisse sehr bestimmt hat. Meine Mutter war alleinerziehend. Und es war zu der Zeit, ja, es war eine Situation, wo alleinerziehende Frauen auch nicht leicht einen Partner finden konnten. Ich ging zur Schule mit, war in einer Klasse, wo ungefähr 70% keinen Vater hatten. Das war der Periode, ja, dem Krieg zu verdanken. Und ja, dann war noch die Geschichte mit meinem Vater, der im Krieg Selbstmord begangen hat. Er war ein paar Tage zu spät aus dem Urlaub zurückgekommen, weil er eigentlich nicht mehr in die Armee zurück wollte, hat einen Antrag bei seiner Firma gestellt, dass er wieder in den Dienst in seiner Firma aufgenommen werden sollte und bekam keine Antwort darauf und ist daraufhin mehrere Tage zu spät zurück ins Feld gegangen. Und es ist unklar, er ist entweder hat man ihm einfach eine Pistole in die Zelle gelegt und gesagt, er soll sich erschießen. Oder er hat sich selber, nachdem er 5 Jahre Zuchthaus dort ja verurteilt wurde dazu, hat er sich selber erschossen. Jedenfalls kriegt das Wichtige daran ist, dass meine Mutter keine Witwen- und Waisenrente bekam, weil er ja Selbstmord begangen hatte.
Verstehe.
Und das war gewissermaßen ein Präzedenzfall. Meine Mutter hat dann mit der Hilfe eines befreundeten Anwalts 10 Jahre um diese Witwenrente, die sowieso wahnsinnig niedrig war, gekämpft. Und ja, also wir hatten wenig Geld.
Also Sie hatten Mutter, Großmutter und Schwester. Haben Sie einen Vater vermisst als Kind, als Mädchen?
Ach schon, wir hatten im Haus war eine Familie und der Vater kam zurück. Und ich habe dann immer so, obwohl ich nicht religiös war und meine Mutter, also wir hatten keine Abendgebete, aber ich habe dann doch immer den lieben Gott gebeten, er soll doch bitte auch meinen Vater zurückbringen, als Kind jetzt so, ne? Und nachher war es, ja, es war zwiespältig. Ich hatte ja nur viele Freundinnen ohne Väter. Und wir sind manchmal die Straße runtergegangen, so Arm in Arm, und haben ganz laut geredet für die Vorbeigehenden, gesagt, meine Eltern haben mir das und das gesagt. Ja, weil es klang irgendwie ganz toll zu sagen, meine Eltern. Und wenn wir dann mal zu Besuch waren bei einer Freundin, wo Vater und Mutter waren, sind wir oft weggegangen, haben gesagt, ach, eigentlich ganz gut, keinen Vater zu haben, weil wir so Spannungen mitkriegten zwischen den Erwachsenen. Und das war uns dann erspart geblieben.
Und das war Ihnen erspart geblieben mit Mutter und Großmutter und
naja,
Schwester?
Naja, nee, es gab schon auch
immer Harmonie.
Mutter und Großmutter gab es schon auch gerade auch bei Erziehungsfragen, ne, gab es dann schon auch Stress manchmal, ja.
Sie haben eingangs gesagt, Frau Schulz, Ihre Schwester hatte eine leichte geistige Behinderung und das habe die Familie geprägt. Inwiefern?
Ja, insofern, also es hat schon meiner Mutter sehr viel ausgemacht. Und meine Mutter hat dann eine Privatlehrerin organisiert, weil meine Schwester nach einem Jahr gleich aus der Schule rausflog. Und dann ging es darum, in welche Einrichtungen sie kommen würde. Und es gab damals eben die sogenannten Hilfsschulen. Ne? Dann kam sie in eine Hilfsschule, aber das ging ja auch nur bis zu einem bestimmten Alter. Und dann ist meine Mutter rumgereist und hat sich verschiedene Einrichtungen angeguckt. Und das war in 15 Jahren, also da gab es wirklich sehr wenig. Meine Schwester war dann einmal bei einem Psychologen, einem Schulpsychologen, und der hat dann festgestellt, sie hätte einen Geschwisterkomplex. Also das war dann das Ergebnis und es war ganz schwierig. Ne? Und meine Schwester hat dann wirklich eine Karriere von, ich habe es mal jetzt nachgezählt, 14 Institutionen durchgemacht. Ne? Das war schon belastend und ich denke, das hat auch wahrscheinlich bei mir was mitbeeinflusst, insofern, als ich selber nicht keinen so einen Kinderwunsch entwickelt habe.
Auf der anderen Seite, dieser reine Frauenhaushalt kann ja auch sein, dass Ihnen das auch so ein bestimmtes Selbstbewusstsein auch gegeben hat, so das Vorbild, man kommt auch ohne Mann klar für Ihr späteres Leben, denn Sie haben Abitur gemacht, studiert, promoviert, habilitiert, sich vielfältig engagiert, da braucht man schon ein bestimmtes Selbstbewusstsein für, nicht?
Ja, also die beiden Frauen, mit denen ich groß geworden bin, die waren schon sehr selbstständig und hatten auch ein Selbstbewusstsein, ja.
War denn das selbstverständlich, dass Sie nicht nur Abitur gemacht haben, sondern dann auch noch studiert haben? Das war Anfang der 60er Jahre. Haben Sie dann an der Freien Universität in West-Berlin angefangen, Ihr Studium?
Nee, es war nicht mal selbstverständlich, Abitur zu machen. Meine Mutter sagte zu einem Zeitpunkt, weil es uns ja finanziell auch nicht so gut ging, vielleicht solltest du nach der 10. Klasse abgehen. Aber das war dann doch nicht so und ich habe dann studiert und zu dem Zeitpunkt war es so, dass USA ein sehr begehrtes Land war, also als Reiseaufenthalt oder als Studienaufenthalt. Und ich hatte eine Sprachenschule in Berlin besucht nach dem Abitur und hatte dort einen Lehrer aus den USA. Und der hat es dann vermittelt, dass sein Vater mein Bürger wurde und ich mir ein Visum beschafft habe. Und nach Studium hier in Berlin von 3 Semestern oder so, bin ich dann gewechselt nach USA an die University of Michigan in Ann Arbor.
Mit so diesem Traum, das Land.
Ja, eigentlich wollte ich erstmal nur 2 Semester bleiben. Und da ich ein richtiges Visum hatte, konnte ich länger bleiben. Und habe dann Rundfunk, Fernsehen, Film studiert. Und zu einer anderen Zeit, als Film noch nicht digital war, wie es jetzt ist. Und habe dann beschlossen, eigentlich wollte ich beim Fernsehen Dokumentarfilmerin werden. Habe mich in Chicago auch beworben. Und weil sie fragten, wie das nun zu der Zeit war für Frauen, also mein Bewerbungsgespräch beim, ich weiß nicht, CBS oder NBC, großen Sender, lief dann so, dass die Herren mich fragten, was meinen Sie denn, wofür wir hier Frauen einstellen? Und dann das war eine rhetorische Frage, war die Antwort, ja, als Reinemacherfrauen oder als Sekretärin. Und dann war ich bei einem Rundfunksender und da kam der Leiter vorbei und sagte, ach, das ist die Frau Schulz, dann fragen Sie doch mal, ob sie die Lampe am Studio hier reparieren kann. Ja.
Also das war, wie soll man sagen, ein feministisches Schlüsselerlebnis,
ja,
für
war's.
Sie. Sie hören die Sendung Im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Im Gespräch ist Dagmar Schulz, eine, ja, muss man sagen, Pionierin der deutschen Frauenbewegung, die als junge Frau, als Studentin 1963 in die USA ging. Frau Schulz, da waren wir gerade stehen geblieben und haben dort unter anderem Film studiert und sie wollten auch als Dokumentarfilmerin arbeiten, aber man wollte sie nur einstellen als Putzfrau oder um die Lampen auszuwechseln. Das war ein frustrierendes Erlebnis. Was haben Sie dann stattdessen gemacht? Was haben Sie daraus gemacht?
Ja, ich war gleichzeitig schon in der Bürgerrechtsbewegung aktiv. Während des Studiums 1963 war ja die Bürgerrechtsbewegung sehr stark am sich formieren. Und ich war also in der Organisation CORE, Congress of Racial Equality, und habe mit anderen Kollegen, Kameraden gearbeitet für die Mississippi Freedom Democratic Party. Das war eine Partei, die sich in Mississippi formiert hatte, im Rahmen von der Demokratischen Partei. Und wir sind zu dem Jahreskongress der Demokratischen Partei gegangen und haben dort Lobbyarbeit gemacht. Von daher bot sich für mich als Alternative zu einem Kampf um eine Stelle in einem Sender die Möglichkeit, dass ich in den Süden ging, in den Süden der USA, was zu der Zeit viele gemacht haben. Viele Studierende sind ja aber üblicherweise in Sommerferien dorthin gegangen und haben dort eine Zeit lang gearbeitet, bei der Wählerregistration zum Beispiel. Und ich wollte nicht nur so 2-3 Monate dorthin gehen.
Also so ein bisschen so eine Art Entwicklungshilfe, ja? Wie heute junge Leute ein soziales Jahr irgendwo machen.
Ja, es war schon mehr als das. Es war eine politische Arbeit, ja, weil man musste damit rechnen, umgebracht zu werden. Ne? Oh. Das sind ja 64 sind ja 3 der Helfer, sag ich mal, sind umgebracht worden. Und also es war schon eine sehr gewaltbesetzte Situation. Hm.
Und Sie sind also nach Mississippi
gegangen? Ich habe mich erstmal bei 15 Colleges beworben dann.
In die Hochburg.
Und habe nur eine im Süden und habe nur eine Antwort bekommen, eine positive, vom Rust College, das ist im Norden von Mississippi. Und die Antwort ging an Mr. Dagmar Schulz.
Aha.
Und ja, nun konnte ich das interpretieren, wie ich wollte. Ich konnte mir sagen, gut, die kennen den Namen Dagmar nicht und deswegen vielleicht Mr. Oder sie wollen eigentlich keine Frauen einstellen. Aber ich habe nichts weiter gesagt und bin dann dort runtergereist und erschien dann da als Frau.
Ne? Also das war ja sozusagen die Hochburg der Apartheid damals noch,
ja,
oder?
Ja, war es, ja. Das College war schwarz, also die Studierenden waren alle schwarz, aber das Board, also die...
Der Lehrkörper?
Der Lehrkörper, sondern...
Verwaltung?
Die Verwaltung oder die Gelder gaben und die ja alles bestimmten, waren alle weiß. Und von daher stand das College ziemlich unter weißer Kontrolle und christlich auch noch.
Ich finde ja interessant, dass Sie in die USA gehen mit diesem Traum von Freiheit und Weite, was ja nun irgendwie auch stimmt, wenn man aus West-Berlin kommt, 1963 vielleicht. Und Sie machen dort die Erfahrung, dass Sie diskriminiert werden als Frau und ziehen daraus die Lehre, dass Sie sich in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung von Schwarzen engagieren.
Ja, gut. Ich war natürlich in Berlin auch schon ein wenig aktiv, in dem Sinne, dass ich Verbindung hatte zu Altlinken, zu Personen wie Robert Wolfgang Schnell, Günter Bruno Fuchs. Das waren also Künstler, Schriftsteller und Maler, die vormals, also Robert Wolfgang Schnell, in der Kommunistischen Partei waren. Und ich hatte mit einer WG zu tun, in der ein griechischer junger Kommunist war und eine Tänzerin. Also ich hatte mich in einer alternativen Szene bewegt. Von daher war ich jetzt schon irgendwie vorbereitet auf, was mich dann dort erwartete in den USA. Worauf ich nicht vorbereitet war, war meine Auseinandersetzung mit Antisemitismus. Weil ich kam als Deutsche, ich wohnte dann zusammen in Michigan an der Uni mit einer jüdischen Frau und ihrem Freund und einer anderen Frau, die mit einem Jamaikaner zusammen war. Und die haben mich natürlich erstmal auch etwas argwöhnisch angesehen, weil zunächst war auch mal die Erwartung, wenn du aus Deutschland kamst, wusste man nicht, welche politische Position du hattest oder deine Eltern hatten oder so. Und das war für mich eine ziemlich wichtige Zeit, also mich mit kollektiver Schuld auseinanderzusetzen und da einen Standpunkt zu finden, inwiefern ich mich als Individuum auch definieren konnte und darstellen konnte. Und ich habe dann auch an der Uni eine Sendung gemacht zu Theresienstadt, zu dem Lager. Und dann Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Also ich habe mich so mit Themen beschäftigt, die dann auch mit der deutschen Vergangenheit zu tun hatten. Von daher war das dann der Einstieg in die Bürgerrechtsbewegung, war eigentlich ziemlich selbstverständlich, weil auch die Leute, mit denen ich zusammen war, waren alle aktiv.
Aber es ist ja auch häufig so, dass man so in der Fremde nochmal einen anderen Blick auf sich selbst bekommt und auf das, was man für selbstverständlich hält und sich besser kennenlernt. Und Sie haben ja offenbar in den USA ja eine Menge, also gelernt und auch Erfahrung gemacht. Sie haben gelernt, sich auseinanderzusetzen mit der deutschen Geschichte. Sie haben die Erfahrung gemacht, diskriminiert zu sein. Und Sie haben ja aber parallel auch die Erfahrung gemacht, privilegiert zu sein.
Ja.
Als Weiße wiederum.
Genau, ja. Das war ein ganz wichtiges Moment, das zu sehen und zu erkennen. Ne?
Und wenn ich das richtig weiß, sind Sie auch in den USA Ihre erste Liebesbeziehung mit einer Frau eingegangen. Vorher waren Sie mit Männern zusammen.
Ja. Meine erste Erfahrung mit der Frauenbewegung war in Madison, Wisconsin, bei den Speakouts gegen die Schwangerschaftsabbruchgesetzgebung. Ich bin dann nach Chicago gegangen und habe dort unterrichtet und bin in die Chicago Women's Liberation Union eingetreten, die dortige feministische Frauenorganisation. In der gab es auch eine Gruppe von lesbischen Frauen, der ich beigetreten bin. Ja, zum Teil, weil ich Freundschaften hatte mit zwei Frauen, die dort drin waren. Ja, und dann war es plötzlich sehr selbstverständlich, sich zu fragen, ja, mit wem möchte ich eigentlich zusammen sein? Möchte ich weiter Männerbeziehungen haben oder nicht? Weil es war nicht mehr was in dem Sinne Anrüchiges, war durchaus eine Situation, in der du dich sehr schnell diskriminiert finden konntest. Aber in der Gruppe selber war es selbstverständlich.
Aber war das für Sie also eine politische Entscheidung?
Ja, es war eine politische Entscheidung. Ich bin nicht eine der lesbischen Frauen, die sagen würde, von Kindheit an wusste ich schon, ich bin eigentlich irgendwie nicht so gepolt, dass ich mit Männern was zu tun haben will. Das war es nicht. Ich war ja mit mehreren Männern, hatte ich Beziehungen gehabt und hatte auch nach Chicago noch einmal eine Beziehung, die mir wichtig war, mit einem Mann. Aber es war eine politische Entscheidung in dem Sinn, dass ich merkte, es war einfach sehr befreiend. Ja. Ich musste mich nicht mehr mit Sachen auseinandersetzen, mit denen ich mich mit Männern auseinandergesetzt hatte. Und ich konnte meine feministischen Ziele auch anders verfolgen. Also, ja, das waren so die ersten Gründe dafür.
Und die Gründe halten bis heute?
Die halten bis heute auf jeden Fall, ja.
It's a man's man's world, meint James Brown. Dagmar Schulz ist natürlich gegenteiliger Ansicht. Sie gehört zu den Mitbegründerinnen des ersten feministischen Gesundheitszentrums und des ersten Frauenverlages in Deutschland. Und Wir waren in der letzten Runde gerade in den USA, wo Dagmar Schulz 10 Jahre gelebt hatte, von 1963 bis 1973. Dann ging es zurück nach Deutschland und ich raffe mal ein bisschen. Sie waren dann an der Freien Universität Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin, als Dozentin beschäftigt, haben gelehrt dort, haben sich habilitiert, sind dann schließlich Professorin an der Fachhochschule Alice Salomon geworden von 1991 bis 2004. Und auch wenn Ihnen dieser Titel Frau Professor Schulz nicht so gefällt, würde mich doch interessieren, was Sie als Wissenschaftlerin für Themen interessiert haben. Welche Themen haben Sie erforscht und verfolgt als Wissenschaftlerin?
Am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien war ich für Fachdidaktik eingestellt und habe mich vornehmlich um Frauenkultur, Frauenstudien, Migration und Literatur von Migranten damit beschäftigt und habe das auch in den Unterricht in Schulen mit eingebracht. Ich habe dann meine Habilitation geschrieben über die Lebenswelten von Professorinnen und Professoren und habe mich also da mit der Situation von Frauen in der Akademie besonders damit auseinandergesetzt.
Und dann haben Sie aber 13 Jahre lang auch noch als Professorin gelehrt.
Ja,
gab es da so einen Schwerpunkt?
Da gab es einen Schwerpunkt interkulturelle Sozialarbeit, Rassismus, Antisemitismus und auch zum Teil eine Zeit lang habe ich auch Frauengesundheitsthemen unterrichtet.
Und parallel haben Sie ja auch noch den Orlando Verlag weitergeleitet.
Ja,
Sie waren gut beschäftigt.
Ja, ich war immer mit einem Bein draußen in der mehr aktiven Szene und mit einem Bein mehr in der Ivory Tower.
In der akademischen.
Ja, im akademischen.
Aber zum Glück hat der Mensch ja zwei Beine.
Ja.
Und dann nach der Pensionierung haben Sie dann das Standbein gewechselt. Wir hatten das ja, wir haben es vorhin erzählt, Sie wollten ja eigentlich in den 60er Jahren Dokumentarfilmerin werden. Und dann ist das ja nichts geworden. Aber der Traum wurde nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Sie haben dann doch noch einen Dokumentarfilm gedreht, 2012. Dann haben Sie den Film herausgebracht, Audre Lorde, die Berliner Jahre. Das ist also ein Film über Audre Lorde. Wer war diese Frau?
Audre Lorde ist eine eminente afroamerikanische Schriftstellerin gewesen. Sie ist 1992 verstorben und sie ist in den USA sehr bekannt als Dichterin, als Autorin und als Aktivistin. Wenn man im Internet guckt, kommt eigentlich fast jeden Tag irgendwas über Audre Lorde. Die bei irgendwelchen Veranstaltungen wird sie zitiert, wird sie zu Rate gezogen aus ihren Werken. Und gerade jetzt auch in dieser gegenwärtigen Situation.
Und Sie sind ihr aber auch
persönlich
begegnet.
Ich bin ihr 1980 begegnet in Dänemark, in Kopenhagen bei der Weltfrauenkonferenz. Und habe sie gefragt, ob sie Interesse hätte, nach Berlin zu kommen, weil ich zu der Zeit an dem John F. Kennedy Institut auch Gastprofessoren vorschlagen konnte. Sie ist also 1984 nach Berlin gekommen und wir hatten inzwischen schon Texte von ihr veröffentlicht. In dem Buch Macht und Sinnlichkeit hatte ich Texte von ihr und von Adrienne Rich, einer weiteren sehr bekannten jüdischen Schriftstellerin, mit der Audre Lorde viel zu tun hatte, veröffentlicht. Sie hatte also schon ein wenig einen Namen hier.
Mich würde interessieren, was hat Sie denn jetzt persönlich an ihr so fasziniert, dass Sie sie überhaupt eingeladen haben und das Buch veröffentlicht haben? Sie muss ja etwas in Ihnen zum Schwingen gebracht haben.
Ja, also ich fand es total beeindruckend, wie sie in Kopenhagen mit uns Frauen darüber geredet hat, was wir eigentlich mit unserem Leben anfangen wollen und uns also herausgefordert hat, zu gucken, was sind die wichtigen Dinge, politisch und persönlich, mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Und Rassismus gehörte eben natürlich dazu. Audre war jemand, die sich immer eingeführt hat als ich bin schwarz, Schriftstellerin, Dichterin, Lesbe, Mutter und manchmal auch gesagt Sozialistin und Kämpferin. Und damit hat sie so ihre vielfältigen Identitäten benannt. Und das war eigentlich auch die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit verschiedenen Unterdrückungsformen. Audre war der Ansicht, dass Unterdrückungsformen miteinander verbunden sind. Also wir können nicht sagen, ich bin Frau und nur deswegen darum kümmere ich mich, sondern wir müssen auch gucken, welche anderen Unterdrückungsformen haben damit zu tun. sonst ist es eigentlich ergebnislos, unser Kampf. Ja, das hat mich damals sehr beeindruckt. Und sie hat damit eigentlich den Grundstein gelegt für, was heute so mit Intersektionalität bezeichnet wird, ein sehr Begriff, der gerade in der Akademie sehr populär ist.
Also sie hat sie mit ihrem Denken, mit ihrem theoretischen Ansatz beeindruckt? Hat sie sie auch menschlich beeindruckt?
Also menschlich, ja. Ich fand es ganz toll, dass sie sich mit uns weißen Frauen da so auseinandergesetzt hat. Und sie war eine Frau, die eine Ausstrahlung hatte, wirklich eine kraftvolle und freudige Ausstrahlung. Also sie hatte ja da schon Krebs und kam dann auf 84 nach Deutschland mit Krebs, sogar mit Lebermetastasen. Und es ist immer im Nachhinein noch für mich, wenn ich mir den Film wieder angucke und zurückdenke, erstaunlich, wie sie über 8 Jahre hier in Berlin, die sie immer wieder herkam, aktiv war und ihr Leben auch genossen hat, trotz dieser Krankheit, die ja doch sehr bedrohlich war.
Und ich verrate jetzt mal, dass sie gerade während der letzten Musik hier 2 Karten rausgezogen haben, auf den Tisch gelegt haben und mir gesagt haben, das will ich unbedingt noch anbringen, denn mit dem Film über Audre Lorde ist es nicht getan. Sie haben noch etwas in Ihrem Gedenken sozusagen organisiert. Was denn?
Ich habe im letzten Jahr die Audre Lorde Berlin City Tour entwickelt, nachdem immer wieder Leute kamen und sagten, wo hat Audre denn gelebt und was hat sie hier gemacht? Und diese Tour ist also durch das Berlin der 80er und frühen 90er Jahre. Man erfährt Dinge, die Audre erlebt hat und wo sie gewirkt hat. Und man hört und sieht sie in Videos und in Audios. Und das sind zum Teil politische Sachen, das sind zum Teil private Sachen. Und es ist etwas, was, man muss nicht in Berlin sein, um diese Tour zu nehmen. Das ist digital, auf dem Computer, auf dem Smartphone. Und es ist wunderbar für die Lehre, denke ich auch, wenn man nicht einen ganzen Film zeigen will. Man kann sich hier aus dem Inhaltsverzeichnis ein paar Orte rausgreifen und kann also Berlin in 80er Jahren mit Audre Lorde erleben.
Die Audre Lorde City Tour, also organisiert von Dagmar Schulz. Frau Schulz, jetzt haben wir so viele Stationen. Wir waren in Puerto Rico und in West-Berlin und in Mississippi und in Michigan und in Chicago. Jetzt sind wir wieder in Berlin. Und Sie haben sich, wenn ich das richtig sehe, ja viele, viele Jahrzehnte immer für die Unterdrückten, für die Diskriminierten eingesetzt, für die Benachteiligten. Gibt es da eigentlich so etwas, ich weiß nicht, so ein ethisches oder ein religiös geprägtes, so ein Fundament, was sie da trägt in diesem Engagement?
Ja, ich denke, dass Rassismus etwas ist, was uns das Leben lang begleitet. Also wo wir eigentlich im Leben ständig mit umgehen müssen, obwohl wir es vielleicht nicht wahrnehmen als Weiße. Ich denke, dass Rassismus eine Grundlage von der Gesellschaft ist, die von Weißen letztlich bestimmt wird, von weißen Männern vornehmlich, aber nicht nur. Und das ist für mich ein Grundanliegen, das nicht aus dem Blick zu verlieren. Und ich denke, dass das zu tun hat mit auch der Erhaltung unseres Planeten, dass es zu tun hat mit, wie unsere Kinder aufwachsen und dass eine Auseinandersetzung mit Unterschieden in einer positiven Form, das ist etwas, was Audre Lorde auch sehr stark vertreten hat. Wie können wir Unterschiede positiv nutzen? Wie können wir Brücken schlagen und Unterschiede als Bereicherung empfinden, statt als etwas Trennendes? Und das andere ist, dass wir alle ein wenig Macht haben. Das habe ich auch erst über Audre so gelernt, mir das anzugucken, weil wir oft denken, wir sind hilflos und wir können uns gegen bestimmte Sachen nicht erwehren. Aber wir haben alle etwas Macht. Und wenn wir diese Macht nicht wahrnehmen und umsetzen, dann wird sie irgendwann auch gegen uns verwendet werden. Und das erleben wir eigentlich ziemlich ständig. Und von daher ist das für mich ja ein Auftrag und etwas, was mein Leben auch positiv bestimmt, zu gucken, wo kann ich etwas tun, um diese Situation, in der wir uns befinden, in diesem Leben ein wenig zu verändern.
Dagmar Schulz, danke für Ihren Besuch hier im Studio. Und nach dem Titel Maybe von Esser kommen die 10 Uhr Nachrichten, dann noch die Lesart mit Joachim Scholl. Mein Name ist Susanne Führer. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.